Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweiz steht früh am Morgen auf und sieht, wie die Nazi im WM-16-Viertelfinale Algerien souverän 2-0 besiegt. Wir fragen uns, wie viel Euphorie ist jetzt angebracht? Warum klappt es endlich mit dem Viertelfinal oder sogar noch mehr? Und was ist eigentlich anders rund um die Schweizer im Vergleich mit den Weltmeisterschaften 2018 und 2022? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Etienne Vuillemin und ich freue mich sehr, habe ich meine Lieblingskollegen zu Gast. Das sind der Stefan Weiss und der François Schmid-Bechtel. Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ja, 2-0 in diesem 16-Final gegen Algerien. Grund zur Euphorie?
Ja, langsam schon, bin ich der Meinung, weil ich habe die Leistung außerordentlich gut gefunden. Das war wirklich ein Auftritt gewesen. Er mag nicht mega spektakulär gewesen sein, aber einfach von der ganzen Art, wie sie sich gesteigert haben im Spiel, das Schweizer Team, finde ich, es ist langsam Zeit, ein bisschen euphorisch auf die nächsten Tage und Wochen zu schauen.
Hoppla!
Hoppla, ja. Wir kommen vielleicht später noch drauf, aber ich habe mal das Tableau angeschaut und ich sehe so bis in Finale kein Team auf dem Weg von der Schweiz, wo ich würde sagen, da ist die Schweiz wahrscheinlich von Anfang an chancenlos.
Ich wollte jetzt darüber reden, nicht später. Die Schweiz im Finale, François.
Lachst. Ja, ich hatte Stefan noch selten so erlebt. Ja, ich bin gerade ein bisschen baff, ein bisschen sprachlos. Weil eigentlich ist immer der Stefan der, der sich ein bisschen auf die Euphoriebremse drückt und der Gemässigtere von uns zwei. Und jetzt ist irgendwie, jetzt gibt er Vollgas. Und,
komm, dann lassen wir doch noch schnell rechnen, wie jetzt der Weg bis ja. Im Finale aussieht. Wie stellst du das vor?
Ja, es ist nicht eine Frage vom Rechnen. Ich tue einfach die Eindrücke, die ich jetzt von der WM habe, seit sie läuft, seit 3 Wochen. Dort sehe ich einfach, was ich gesehen habe, ich habe vor allem die Favoriten oder die guten Teams mehrheitlich gesehen, ist meine Einschätzung, die Frankreich und Spanien sind eine Klasse besser als alle anderen. Die haben nicht immer super gespielt, Spanien hat auch ein Spiel gar nicht gewonnen, aber einfach von der Art, wie sie spielen, man hat das Gefühl, die haben noch ein bisschen Luft nach oben. Die sind wirklich für mich besser. Ja, die sind in der oberen Tableauhälfte und in der Schweizer Tableauhälfte sind Mannschaften wie Kolumbien, Ghana, nachher wahrscheinlich Argentinien, Brasilien, England. Was ich von diesen Mannschaften gesehen habe, muss ich einfach sagen, die Schweiz ist gegen die dann nicht chancenlos. Außer dass man vielleicht einfach denkt, ja, wir sind die bescheidenen Schweizer und das kann doch nicht sein, dass wir Argentinien und nachher noch Brasilien schlagen oder England. Aber eigentlich, wenn man jetzt einfach mal auf die Größe der Länder, auf die Tradition als Fußballnationen, auf vielleicht die Qualität der einzelnen Spieler anschaut, sondern einfach das ganz objektiv rot gegen blau oder grün gegen gel anschaut, dann muss man sagen, da ist gegen all die etwas zu holen. Und darum sage ich, ja, der Weg war noch nie so frei gewesen im Finale wie das Mal.
Hast ja du auch geschrieben, François, jetzt müssen wir vielleicht noch schnell sagen, jetzt haben wir Freitag kurz vor Mittag, also wir wissen jetzt noch nicht, ob Kolumbien oder Ghana der nächste Gegner ist. Das kommt dann aus in der Nacht auf den Samstag. Gibt es für dich da einen Unterschied, wo du ein bisschen mehr Gefahrenpotenzial gesehen hast, Kolumbien oder Ghana? Oder sagst du, wir sind eh die Schweiz, wir schauen auf uns, wir haben Potenzial und möglich oder eben mehr als Potenzial, wir sollten da jetzt wirklich in den Viertelfinal schon mal kommen?
Ja, ich sehe Kolumbien wahrscheinlich ein bisschen besser als Ghana. Aber auch das ist überhaupt keine unlösbare Aufgabe. Kolumbien, vor allem wegen Luis Diaz, wo ich finde, eine fantastische Saison gemacht bei Bayern München. Der ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich möchte noch schnell auf Stefan eingehen. Ich gehe mit ihm, dass Spanien und Frankreich Luft nach oben haben und über allen anderen stehen. Aber ich sehe den Argentinien nicht so weit dahinter. Also Argentinien hat sich für mich so zu einer richtigen Turniermannschaft entwickelt. Das ist weit weg von in Schönheit sterben. Der Servus TV-Experte Jan Agefjordoft hat es wunderbar beschrieben, wo die Österreicher gegen Argentinien gespielt haben, hat gesagt, ein Fußball geht und 10 Kriege. Und natürlich auch die 10 Kriege, die können shooten und zum Teil richtig gut. Aber das ist schon, da ist wahnsinnig viel Intensität drin, wahnsinnig viel Grinta. Ich wünsche mir ein Viertelfinal von der Schweiz gegen Argentinien, aber das wird eine brutale Geschichte, gerade auch was die Intensität angeht.
Und vor allem hat man bei den Argentinern das Gefühl, vor 4 Jahren, als sie Weltmeister geworden sind, haben sie ja gebraucht, viel Anlauf gebraucht, verloren gegen Saudi-Arabien, gegen Mexiko. Ich war in diesem Stadion, da war die Furcht der Argentinier greifbar, dass sie jetzt da nach einfach sofort ausscheidet, bis der Messi das Spiel irgendwie mit einem Distanzschuss für Argentinien gewinnt. Und dann hat es angefangen zu laufen. Und jetzt ist irgendwie fliegen sie von allem Anfang an. Und man hat das Gefühl, ja, da ist etwas zusammengewachsen, das fast schon einfach alles überrollt, was sich in den Weg stellt.
Ich muss Einspruch erheben. Ich bin eigentlich froh um die Aussage vom Fjørtoft. Weil sie genau eben aufzeigt, dass gegen Argentinien etwas zu holen ist. Weil, wenn du sagst, du hast einen Fußballgott, den Messi, und 10 Krieger daneben, dann ist das aber auch ein Indiz dafür, die sind in einem gewissen Sinn auch ein bisschen auszurechnen. Und natürlich kannst du einen Messi nicht aus dem Spiel nehmen, aber wenn es dann eben gleich eigentlich nur einen ist, der für den Unterschied sorgen kann, dann ist das mir lieber, als du spielst gegen jemanden, der 4 oder 5 für den Unterschied sorgen können. Und bei aller Begeisterung, die man jetzt kann haben für den Messi, es ist ja dann trotz allem auch so, er ist jetzt auch nicht besser als vor 4 Jahren oder vor 8 Jahren oder vor 20 Jahren. Also er ist noch ein guter Messi, aber er ist nicht der beste Messi, trotz diesen 6 Goal oder wie viele das sind, die er bis jetzt geschossen hat. Also ich sage einfach, die Argentinier sind zu schlagen, die sind eben genau aus der Konstellation raus, Messi und 10 andere, halt auch ein bisschen berechenbar.
Ja, ich würde uns nicht klein reden oder kleiner reden, als wir sind, überhaupt nicht. Wir haben auch einen Fußballgott, heisst Mansambi. Vielleicht noch nicht ganz die gleiche Flughöhe wie der Messi, aber eben die 10 Krieger, die sind extrem parat. Und da müssen wir auch am besten 11 Krieger plus einen Fußballgott auf den Platz schicken. Weil also physisch den Argentinier auf Augenhöhe begegnen, ist eine grosse Herausforderung. Wirklich eine sehr grosse. Und dort sehe ich einfach noch ein bisschen Gefahr. Ja, darum bin ich noch nicht so ganz euphorisch wie der Stefan.
Gut, also machen wir doch rasch 2 Schritte zurück. Ich würde von euch wissen, was hat euch am meisten imponiert bei dem 2-0 von der Schweiz gegen Algerien?
Eigentlich die Abwehrleistung, wenn man die ersten 9 Minuten ausklammert, das Spiel gegen den Ball, das habe ich überragend gefunden. Also ich finde, Algerien hat spielerisch eine richtig gute Mannschaft beieinander, eine gefährliche Mannschaft. Und sie sind in der ersten Halbzeit 2-mal gefährlich geworden, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr. Wenn man so einer Mannschaft von dem Kaliber wie Algerien nur 2 gute Chancen zugesteht, finde ich, da hat man wahnsinnig vieles richtig gemacht.
Hast du jetzt nicht ein bisschen sehr die Schweizer Brüllen an oder redest du Algerien ein bisschen zu gross?
Nein. Ich finde, das ist eine schicke Mannschaft. Sie spielen einen schicken Fußball, sehr gute Einzelspieler. Schau doch mal, was andere Mannschaften aus Europa, wie die gescheitert sind gegen Afrikaner. Ich bin jetzt völlig dagegen, zum alle afrikanischen Teams in einen Topf zu werfen. Die sind auch völlig unterschiedlich. Aber es ist nicht bei weitem kein Selbstläufer gegen Algerien zu gewinnen. Also,
Stefan, was verleitet dich zum Eindruck, dass da die Schweiz wirklich parat ist für den grossen Wurf?
Wenn ich die 90 Minuten gegen Algerien in der Kurzform zusammenfasse, dann war es eine schwierige Startphase von 9 bis 10 Minuten gewesen. Mit dem ersten Angriff macht die Schweiz das 1-0. Sie hat nachher den Match unter Kontrolle. Je länger sie besser unter Kontrolle ist und steht am Schluss mit einem dritten, vierten Goal, also mit einem klaren Sieg, deutlich näher, als dass man irgendwie nochmal zittern musste. Und wenn wir jetzt wieder von den Namen weggehen und das ganz objektiv anschauen, dann würde die ganze Fußballwelt sagen, das ist die Leistung von einer ganz grossen Mannschaft, die schwierig in den Match hineinkommt, sofort Effizienz zeigt, mit dem ersten Angriff das Goal schiesst, nachher den Match kontrolliert, bis dominiert und am Schluss eigentlich vom Resultat her noch müsste höher gewinnen.
Ich muss zugeben, nach 5-6 Minuten habe ich schon erste Eindrücke oder Ängste im Sinn von, vielleicht war die Pause doch ein bisschen lang gewesen, es war etwas behäbig gewesen, es war etwas träge gewesen, es war etwas weit weg gewesen vom Ball. Was ist denn passiert?
Passiert ist der Geniestreich von Mansambi. Also, das hat natürlich schon sehr vieles ausgelöst. Du sagst es richtig, bis dahin hat man nicht so einen guten Zugriff aufs Spiel. Die Algerier hatten in den ersten Minuten eine sehr grosse Chance gehabt. Aber eben, dann kommt der Mansambi-Moment und er... Ja, es war wirklich ein Dosenöffner gewesen. Sein Solo über links, den Pass auf den Embolo, wo quasi der Rambock muss spielen in der Mitte, Ball irgendwie ins Goal ablenken. Muss man aber auch zuerst machen, braucht man auch eine gewisse körperliche Konstitution für das. Es war gleich im Sandwich hinein von zwei Verteidigern, setzt sich super durch. Das hat es gebraucht, die zwei eigentlich. Natürlich kann man jetzt auch sagen, es hat auch noch den Xhaka gebraucht mit dem öffnenden Pass auf den Vargas.
Es hat den Vargas, den
ja, es hat den Vargas gebraucht mit dem intelligenten, nicht spektakulären, aber sehr intelligenten, kurzen Pass auf den Mansambi, wo dann ziemlich viel Wiese vor sich hat. Ja, es hat einfach den einen super Umschaltmoment gebraucht. Vielleicht wären wir auch sonst bessere Spiele kommen. Ich nehme es schwer an.
Können wir davon ausgehen, dass es ab jetzt einfach immer den Mansambi-Moment gibt?
Wieso nicht? Also, immer ist vielleicht ein bisschen... Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es wird immer wieder einen Mansambi-Moment geben. Logisch, er hat es drauf.
Stefan, ist er für dich der Mann mit dem gewissen Etwas im Moment in der Schweiz?
Ja, das ist ja schon. Und darum, also, ich sehe es jetzt da gleich. Er ist so gut, dass wenn er 90 Minuten oder 70 Minuten auf dem Platz steht, man eigentlich kann davon ausgehen, dass er immer jedem Spiel wird seine zwei, drei grossen Momente haben. Ob die dann auch zu einem entscheidenden Goal führen, das ist wieder eine andere Frage. Aber das Gute ist ja, er ist ja dann gleich nicht der Einzige. Oder? Man hat dann auch einen Doi, der offenbar auch kann, in jedem Match ein, zwei gute Momente haben. Der Ruben Vargas ebenfalls. Ein bisschen weiter hinten, der Granit Xhaka, wissen wir. Der kann dann eben auch mal einen entscheidenden Angriff auslösen. Also ja, der Juan Mansambi wird sicher immer seine Momente haben. Aber wir sind nicht... Also die Schweizer Mannschaft ist, glaube ich, nicht abhängig oder noch nicht im jetzigen Stadium noch nicht abhängig, dass der Moment immer zündet.
Wie gross ist dann die Gefahr, dass man sich auf das Mal schon irgendwie auf ihn anfängt zu verladen? Dass vielleicht seine Mitspieler das Gefühl haben, ja, der Mansambi richtet es dann schon wieder. Das erinnert ja so ein bisschen an frühere Phasen mit Xherdan Shaqiri.
Ja, aber das ist für mich das sind zwei total unterschiedliche Spieler. Beim Shaqiri hat es viel damit zu tun mit den stehenden Bällen. Oder? Also weißt, wenn es ein Knotenspiel ist, 0-0 lang, und dann hast du einen Freistoß aus guter Position, dann kommt der Moment, wo du denkst, wo vielleicht auch die Mitspieler denken, jetzt Shaq, hol für uns Kohle zum Feuer raus. Oder? Jetzt musst du es richten. Der Mansambi ist ja nicht der, der die Freistöße schießt. Und der Stefan sagt es richtig, ja, soll sich der Gegner auf den Mansambi fokussieren? Es wäre kein Nachteil. Also wir haben genug Alternativen. Seit dem Spiel jetzt gegen Algerien auch ein Denis Zakaria, der über rechts als Außenverteidiger einen überragenden Match gemacht hat. Der beste wahrscheinlich im Nationaldress. Wo wahnsinnig viel auch Offensivkraft entwickelt hat. Also, es ist nicht so, dass wir so wahnsinnig berechenbar sind. Und ich glaube nicht, dass ein Spieler, eben, Ausnahme jetzt Penalty oder Freistoß. Aber dass sonst ein Spieler während dem Spiel denkt, jetzt musst es du richten, jetzt musst du die Entscheidung bringen, das glaube ich nicht.
Auch nicht, weil, also ich glaube, es ist nicht, noch nicht der Fall, weil der Mann Zambia einfach noch sehr frisch in diesem Team ist. Oder? Er hat auch in der Hierarchie noch gar nicht ein Standing, wo man jetzt ihn kann, seine Rolle kann vergleichen kann, wo er eine Jacquiri hat und mit den Jahren dann auch bekommen hat. Also er ist noch überhaupt nicht von der Persönlichkeit her noch überhaupt kein Führungsspieler. Und solche Spieler sind dann auch nicht die, die quasi die alten oder die Routiniers im Team so denken, ja, der richtet es dann schon für uns. Oder? Und beim Shaqiri ist es ja ähnlich gewesen, oder? Der ist ja auch als 18- oder 19-Jähriger hat er das Debüt gegeben im Nationalteam. Und dann hat es eigentlich 3, wenn nicht sogar 4 Jahre gebraucht, bis er wirklich dann so ein bisschen das Standing hatte, und gesagt, okay, der Shaq wird es dann irgendwann richten fürs Team. Also die ersten Jahre ist er auch einfach so ein bisschen der talentierte Spieler gsi, wo ein bisschen mitgeschwommen ist von der Hierarchie her und dann einfach dank der Qualität ab seine guten Momente gehabt, aber noch nicht der Spieler gsi ist, wo quasi die ganze Fußballnation und vor allem auch das Team einfach versucht hat, die ganze Verantwortung auf ihn abzuschieben.
Aber ich glaube, der Mansambi kommt früher in so eine Rolle.
Früher als der Shaqiri.
Mhm. Weil er ganz einen anderen Impact hat aufs Spiel. Eine andere Position auch. Er ist viel zentraler als der Shaqiri. Er ist vielseitiger auch als der Shaqiri. Mansambi hat auch defensiven Impact aufs Spiel, was der Shaqiri mehr oder weniger nicht gehabt hat. Ja, ich finde, Vergleich zwischen diesen zwei.
Schwierig, oder?
Unmöglich. Unmöglich eigentlich. So komplett unterschiedliche Spielerprofile, Spielertypen, körperliche Konstitution, völlig unterschiedlich. Also ja, sind zwar beide begnadet, sind beide Unterschiedsspieler, aber dann hat sich irgendwie für mich mit den Parallelen.
Was ich gemerkt habe, Auftritt Granit Xhaka, haben wir irgendwie jetzt 2-3 verschiedene Meinungen gegeben, die ich so ein bisschen rumgelost habe, zwischen überragend, wie seine Ruhe und seine Seriosität sich aufs Team übertragen hat, bis zu, ja, ist ein bisschen verhalten gewesen. Wie sehen die es?
Ehrlich gesagt, noch schwierig, weil er hat jetzt nicht einen wahnsinnig auffälligen Match gezeigt. Und es ist jetzt so ein bisschen ein Spiel, und ich würde sagen, zum jetzt ihn wirklich können, im Detail seine Leistung zu beschreiben, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich wahrscheinlich müssen 90 Minuten lang nur auf ihn schauen, was er macht mit Ball, was er macht ohne Ball. Aber es ist so ein bisschen jetzt im Nachhinein, wenn man so zurückdenkt an das Spiel, dann ist es ein bisschen so, dass man sagt, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, er ist dann gleich der ruhende Pol gsi, der den Weg irgendwie vorgegeben hat. Und 2-3 kleinere Fehler in der Halbzeit abgesehen, mag ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass er irgendwie ein paar heisse Szenen hat müssen überstehen oder grössere Böcke drin gehabt. Und darum so, mal ist er, ich sag's jetzt mal so, er ist wahrscheinlich sehr gut gewesen.
Du, es hat sich der Xhaka selber ein bisschen zugeschrieben. Er hat natürlich die Messlatte jetzt über die Jahre extrem hoch gesetzt, die Erwartungen auch ihn. Ja, vielleicht bin ich ab und zu ein bisschen unfair ihm gegenüber und ihn anders bewerten als andere Spieler. Aber er hat halt auch viel mehr drauf als andere Spieler. Ja, er war gegen Algerien ein ruhender Pol gewesen. Ja, er hat Einfluss gehabt aufs Spiel. Aber eben, das ist jetzt jammer auf sehr hohem Niveau. Aber es hat dann einfach schon gleich 3-4 Beste drin gesehen, wo ich gefunden habe, puh, die kannst besser spielen. Und einmal in der Rückwärtsbewegung, wo er in der Mitte nicht zumacht, die Flanken oder den Pass nicht verhindert, wo so leicht in den Rückraum kommt, wo ich finde, auch, du bist eigentlich dort für das da, oder? Aber mit 2-0 gewonnen, er ist der Captain von dieser Mannschaft, er ist der Taktgeber. Und etwas darf man nicht vergessen. Also, der Gegner ist Trainer. Also, gibt wenig gegnerische Trainer, die den Xhaka so gut kennen, wie der algerische Trainer Wladimir Petkovic. Natürlich, auch den anderen Trainern muss man nicht erklären, dass die Spielauslösung bei der Schweiz über den Xhaka läuft. Das hat man relativ schnell entschlüsselt. Aber ja, das ist schon, hat schon Algerien extrem versucht, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Und in Anbetracht auch dessen finde ich eine gute Leistung.
Für mich bleiben jetzt zwei Fragen wie noch so ein bisschen offen nach dem 16-Final. Die erste wäre, wie würde die Schweiz umgehen, wenn einmal innerhalb von einem Match ein Rückschlag kommt?
Ich bin zuversichtlich, dass sie gut wird reagieren. Und dann landen wir wieder beim Thema Chaka eigentlich. Die Schweiz hat dann, und das jetzt auch gegen Algerien zeigt, eine sehr, sehr reife Mannschaft. Viele Spieler, die schon viel erlebt haben. Eben angefangen beim Chaka, beim Rodriguez. Für mich auch so ein Phänomen. wird immer fast noch besser. Das ist wahnsinnig. Sie sind eine der ältesten Mannschaften in diesem Turnier, was Stabformation betrifft. Eben, und nicht nur das Alter, sondern sie haben viel erlebt im Club, in der Nationalmannschaft. Sie haben schon Endrunden, viele haben schon manches Endrundenspiel in der Beine. Darum glaube ich, dass die Mannschaft nicht wird panisch werden. Und dann kommt noch der Trainer dazu. Also wenn ich... Es sind jetzt zwei Extreme oder extrem weit auseinander. Aber wenn ich den Murat Yakin mit dem Nagelsmann vergleiche, an der Linie, das sind Welten. Ich meine...
In Bezug auf Auftreten, auf Ausstrahlung.
Ja, auf auch Ruhe ausstrahlen. Sicherheit ausstrahlen, Selbstbewusstsein ausstrahlen. Natürlich, der Nagelsmann, wenn er vor der Kamera ist, dann ist er der grosse Max und dann hat man das Gefühl, wow, der ist ja wahnsinnig selbstbewusst. Aber wenn der am Spiel siehst, während dem Spiel siehst, mordet über jeden falschen, quasi nach seiner Sicht falschen Einwurf oder Einwurfentscheidung und so weiter, das ist ja ein unglaublicher Zappel, Philipp. Und da bei den Schweizern sehe ich schon eine Symbiose zwischen Mannschaft und Trainer, wo mich auch wird weiterhin zuversichtlich stimmen, wenn es einen Rückschlag geben sollte.
Bis jetzt hat man ja das Gefühl, es flutscht einfach so. Es war nicht viel Drama, es war nicht viel überbordende Euphorie. Jetzt steht man in dem Achtelfinal, so ein bisschen wie immer in den letzten drei WMs ist man schon im Achtelfinal gewesen, hat dann jeweils verloren. Ist das etwas, was uns ein bisschen Zuversicht geben könnte, dass es jetzt eben der grosse Ausschlag, in welche Richtung auch immer, noch nicht da gewesen ist, dass man mental frisch ist und da nicht schon irgendwie ja, leere Energiespeicher hat?
Ja, absolut. Also das ist eben auch ein Punkt. Ich glaube, wir haben es auch schon beschrieben oder angesprochen da in diesem Rahmen. Ja, man ist so ein bisschen wie jetzt in diesem Achtelfinal, ohne dass man über sich auswachsen musste. Und ohne dass man irgendwie extrem viele emotionale Eruptionen hat müssen erleben und nötig gewesen sind, um an den Punkt zu kommen, wo man jetzt da steht. Also dem her ist noch, sind die Speicher noch absolut voll und das kann nur ein absoluter Vorteil sein. Oder im Umkehrschluss sagen, das ist ja oft in den letzten Weltmeisterschaften vielfach auch ein Grund, wenn nicht der Hauptgrund gewesen, warum die Schweizer Dynamics relativ schlecht ausgesehen haben in diesem Achtelfinale.
Ich finde, es ist ernsthaft, es ist erwachsen, es ist reif, es ist seriös.
Und Vancouver? Man könnte noch ein Wort, oder man müsste fast noch ein Wort über die wunderbare kanadische Stadt verlieren. Wir haben das letzte Gruppenspiel gegen Kanada gewonnen, jetzt das 16-Final dort gewonnen. Und, womit wir bei einem weiteren Vorteil sind, die Schweizer können sich jetzt ausruhen, bleiben in Vancouver, auch der Achtelfinale steht. Und sie können zuschauen, wie Kolumbien und Ghana im, glaube ich, fast 4 Flugstunden entfernten Kansas City sich um das Ticket bettelt, wer gegen die Schweiz spielen darf und dann noch anreisen muss.
Und der Simi Amann ist schon Doppel-Olympiasieger geworden dort und der Colonia.
Viel schöner Schlusswort kann es gar nicht geben.
Spricht alles für einen Höhenflug.
Und noch mal etwas.
Erzähl.
Darf man ja nicht außer Acht lassen. Die Mannschaft, die einzige Mannschaft, die bis jetzt Algerien in einem K.O.-Spiel geschlagen hat.
Voilà.
2014, Deutschland.
Sagst es du?
Was? Eistonne? Merte Sacker sind Eistonne. Nein, die Deutschen haben mehr Mühe mit Algerien als wir. Jetzt.
Aber du hast schon etwas anderes auswählen.
Ja, Weltmeister geworden, natürlich.
Jetzt ist der François doch euphorisch geworden. Ich habe nur vom WM-Final geredet. Der François redet schon vom WM-Titel.
Cool. Aber für das müssten wir ja den Brasilianern noch begegnen. Das heisst, Brasilien müsste sich dann gegen England, wenn sie gegen Norwegen zuerst noch gewinnen müssten, gegen England.
Ich würde sagen, wir lassen die Zuhörerschaft in den eigenen Spielereien mit dem WM-Baum. Ich danke euch da draussen vielmals fürs Zuhören und euch zwei da für die engagierte Diskussion. Merci Stefan und François.
Danke dir.
Danke.
Und wenn ihr weitere Podcasts möchtet hören, dann könnt ihr das auf www.chmedia.ch/podcasts. Wir kommen wieder am nächsten Montag. Bis dann, ein schönes Wochenende. Tschüss miteinander.
Tribüne Geflüster, das Sportthema der Woche.